Freude-Podcast mit Thorsten Scheidler.
Ich bin in der glücklichen Lage gewesen in Hannover, damals auf der 40-Bahn-Anlage, also wirklich eine sehr, sehr große Anlage, den Kegelsport beginnen zu dürfen. Und es hat 2-3 Tage gedauert, wo ich dann so dachte, so, wenn ich jetzt 96 nicht anschreibe, dann passiert nie weiter was. Es ist halt so, dass sie zu Corona-Zeiten sehr, sehr viel gemacht haben, die Leerzeiten in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, genutzt haben, um die Bahn herzurichten.
Mein heutiger Gast hat echt viel zu erzählen. Klar, alle meine Gäste haben das, sonst wären sie irgendwie nicht bei mir im Podcast, aber Thorsten ist jemand, der schon wirklich sehr viel im Kegeln erlebt hat. Er spielt alle drei Bahnarten, also Bowle, Schere und jetzt auf der Klassik. Und er ist nach eigenen Angaben auch der erste Spieler, der erste Kegler, der in allen drei Bundesligen, also erste oder zweite Bundesliga, also immer unter dem Dach des deutschen Kegelverbandes in der jeweiligen Sektion gespielt hat. Eine Anmerkung noch an dem Punkt. Ich glaube ihm das natürlich. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, aber leider ist wie an so vielen Stellen die Statistik im Kegeln da nicht so wirklich aussagekräftig oder es gibt einfach kein Ergebnis. Heißt, solltet ihr jemanden kennen, der ihm dieser Rekord eigentlich zusteht oder der ihm das eben vor Thorsten erreicht hat, kein Problem, kontaktiert mich gerne und bitte, das möchte ich natürlich dann korrigieren. Die Statistiken geben da leider keine eindeutige Antwort. Aber nichtsdestotrotz ist seine Geschichte, denke ich, auch ohne diesen Fakt spannend. Das Gespräch haben wir schon vor einer Weile aufgenommen. Das werdet ihr im Verlaufe des Gesprächs auch hören. Ich habe mich aber dagegen entschieden, die Parts rauszuschneiden. Er spricht davon, wir sprechen davon, dass er gerade den Trainerschein macht. Den hat er erfolgreich zum Ende des Jahres beendet. Er hat die Trainerlizenz bestanden, da von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Und er spricht auch davon, dass er gegen Ende des Jahres bei einem Club aufhört. Das ist natürlich alles schon passiert, aber nicht weniger wichtig oder wird dadurch auch nicht uninteressanter. Aufgrund der Veröffentlichungspläne, die ich habe, ist die Episode so ein bisschen nach hinten gerutscht. Das war auch eine, die für jetzt da ist, wenn ich gerade keine Zeit oder keine Möglichkeit habe, neuen Content zu produzieren. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ich habe mit ihm gesprochen. Für ihn ist das alles cool. Er ist echt ein sehr umgänglicher Typ. Also wieder so eine Kegelpersönlichkeit, so ein Kegelverrückter, mit dem es echt Spaß gemacht hat zu plaudern. Gib gerne mal Feedback über die Social Media Kanäle, die ich an der Stelle auch nochmal empfehlen möchte. Folgt mir gerne auf Insta, folgt mir gerne auf Facebook und auf YouTube. Viel Spaß mit der Episode mit Thorsten Scheidler.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Thorsten, freut mich, dass du dir heute Zeit für den Podcast nimmst.
Hallo Sebastian, ich freue mich auch.
Ich habe es im Intro schon gesagt, du bist der erste Spieler, der in drei verschiedenen Bundesligen im Kegelsport zum Einsatz gekommen ist. Schere, Bowle und eben Klassik. Du spielst diese drei Bahnarten zeitweise parallel, immer mal auch einzeln, aber du spielst sie. Warum machst du das?
Ja, wie soll ich es erklären? Wir werden sicherlich im Gespräch nochmal drauf zurückkommen. Ich bin in der glücklichen Lage gewesen in Hannover, damals auf der 40-Bahn-Anlage, also wirklich eine sehr, sehr große Anlage, den Kegelsport beginnen zu dürfen. Und in dieser Anlage war halt eben auch, waren 4 Scherebahnen verbaut, 2 Klassikbahnen und der Rest halt Bowle. Und Kegeln tue ich halt seit meinem 6. Lebensjahr mit meinem Vater halt immer mit. Und wenn halt das Bowle-Training fertig war und für uns in dem Alter das Training nicht genug war, sind wir immer wieder runter auf die anderen Bahnarten gegangen und haben dort unsere Kugeln gemacht. Haben tolle Trainer gehabt, die auch alle Bahnarten spielen konnten und das halt auch trainiert haben. Und das hat mich halt in frühester Jugend schon angefixt, multifunktionell zu kegeln, sagen wir es mal so.
Wie unterscheiden sich denn die Bahnen bzw. dein Spiel auf den Bahnen?
Wie soll ich sagen? Also tatsächlich ist mein Spiel grundsätzlich gar nicht so verschieden. Die Bahnarten selber sind es sogar sehr, aber ich bin halt auch in der Bohle ein Spieler, der sehr viel über das Ansatzverstellen regelt und gar nicht so sehr meinen Wurf verändert. Und das hilft mir tatsächlich auf allen drei Bahnarten. Also ich spiele jetzt Klassik nicht extrem fester oder Schere extrem runder oder was auch immer man da jetzt anlegen möchte. Ich versuche tatsächlich meinen Kegelstil auf alle drei Bahnarten umzusetzen.
Du hast es im Vorgespräch mal so angedeutet, die Geschwindigkeit ist trotzdem ein bisschen unterschiedlich, oder?
Das ist so. Das ist so.
Also das kommt zustande?
Ich nenne das auf Bohle ganz gerne Kollege Kleinhürden, der regelt das. Also wenn wir drei Bahnwettkämpfe haben und ich komme also das wird fängt mit Bohle an, geht mit Schere weiter und endet dann mit dem Klassik. Und sobald man rüber auf die Scherebahn wechselt, geht irgendwie automatisch so ein kleiner Schalter um, wo du sagst, okay, jetzt muss ich das anders machen. Und dadurch, dass die Bohle ja deutlich länger ist, hat man vielleicht auch einfach nur den Eindruck, dass man fester spielt. Also die Kugel kommt ja automatisch früher ins Kegelspiel. Und ich weiß es nicht. Also das ist so ein Automatismus. Man spielt automatisch ein kleines bisschen fester. Das ist tatsächlich so.
Und Automatismus, Routine, finde ich, glaube ich, trifft es. Und in der Regel ist es ja dann auch immer schwerer, das zu beschreiben. Du machst es ja seit 1979, also schon ein paar Jährchen, dass du angefangen auf der Bohlebahn, dann auch mal Schere und jetzt eben Klassik. Also dieses Parallellaufen, unterschiedliche Bahnarten, wie du beschrieben hast, auch machst du schon ein bisschen länger. Also ich glaube, das verstehe ich, dass es schwer ist, das zu beschreiben. Welche ist dann am einfachsten? Welche Bahnart für dich?
Das ist eine Fangfrage. kann ich so gar nicht beantworten. Dadurch, dass ich wirklich sehr früh alle Bahnarten gespielt habe, also am automatischsten fällt mir die Bohle definitiv. Da habe ich kann ich gar nicht in Zahlen ausdrücken, wie viele Kugeln da runtergelaufen. Das ist wirklich der Automatismus, der am härtesten durchschlägt tatsächlich.
Okay. Ja. In dir, in deiner Kegelgeschichte, deiner Verbindung zum Kegeln steckt extrem viel drin. Du hast auch eine enge Verbindung zu einem Gast, der bereits bei mir im Podcast war, Matthias Schnetz aus Fürth. Du hast allgemein auch Verbindungen zum Klassikkegel neben deinen Einsätzen für den KV Wolfsburg. Da sprechen wir noch drüber. Aber wie kam das, die Verbindung zu Viktoria Fürth zustande?
Ah, das war total spannend. Wir haben einen Hallenwechsel gehabt in der Bohle und die Idee war, wie können wir Kinder mehr zum Kegelsport bringen, begeistern und wenn wir sie tatsächlich in der Halle hatten, wie können wir sie halten, wie können wir sie motivieren? Und da ist sehr schnell die Idee bei mir aufgekommen, das mit Schwarzsichtkegeln zu machen. Und habe mich da durchgegoogelt, welche Technik braucht man, was gibt es auf anderen Bahnarten schon, setzt es um. Und ich bin über Facebook tatsächlich sehr, sehr schnell auf Matthias gestoßen. Tolle Anlage, tolle Bilder gemacht. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob das parallel zu uns stattgefunden hat, ob er es kurz vorher gemacht hat. Jedenfalls sind wir über diese Schwarzlichtperipherie ins Gespräch gekommen. Also ich habe ihn angeschrieben, Mensch, sieht ja toll aus bei euch. Was hast du für Technik verbaut? Wie hat das funktioniert? Er hat super schnell geantwortet und es hat sich sehr schnell eine Freundschaft aufgebaut über diese Kegel. Ich habe die dann auch besucht. Ich durfte es mir live angucken. Und wir haben es dann für die Bohle gesehen, nahezu 1:1 umgesetzt, was der Matthias in Fürth gemacht hat.
Und daraus entstanden ist nicht nur eine Freundschaft auf persönlicher Ebene, sondern ihr messt euch auch regelmäßig. Fürth kommt nach Hannover zu dir, beziehungsweise glaube ich auch umgekehrt. Also viel zu besprechen, aber wie mit jedem Gast, auch mit dir, bevor wir jetzt in die vielen Themen reinrutschen, starten wir mit einer Schnellfragerunde mit der Bitte um schnelle Antwort. Ich weiß, dass du den Podcast gehört hast oder zumindest einzelne Episoden, also du kennst die Fragen vermutlich schon. Zum Thema Bestleistung darfst du gerne alle drei Bahnarten nennen. Das würde mich interessieren, wie sich die Bestleistungen unterscheiden. Bist du soweit bereit?
Ja, bin ich.
Dein kompletter Name?
Mein kompletter Name Thorsten Scheidler.
Dein Spitzname?
Habe ich nicht aktuell.
Geburtsdatum?
17. Oktober 1971.
Dein Beruf?
Aktuell bin ich Sport- und Eventmanager in der Gastronomie bei uns in der Kegelhalle.
Du kegelst seit?
1979.
Offizielle Bestleistungen?
Im Bowle-Bereich sind es 967, im Schere-Bereich sind es 836 und beim Classic sind es 622.
Eine Bahn, die du gar nicht magst?
Eine Bahn, die ich gar nicht mag? Jede Bahn muss gespielt werden. Ich richte mich darauf ein.
Deine Lieblingsbahn?
Meine Lieblingsbahn ist tatsächlich die Classic.
Und da eine konkrete Bahnanlage?
Da ich dadurch noch nicht, im Klassikbereich noch nicht so weit vorgestoßen bin, wie ich es in der Bohle bin, kann ich aktuell tatsächlich, sage ich, KV Wolfsburg.
Und deine größte Niederlage?
Meine größte Niederlage, also eine einzelne größte Niederlage, habe ich versucht mal so im Gedanken durchzuführen, habe ich nicht. Das ist eher so eine kleine Anekdote, da ich in der Vor-Corona-Zeit bin ich 3 Jahre hintereinander gegen denselben Spieler mit 4 Holz in der Landesmeisterschaft, also zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft ausgestiegen.
Fangen wir damit an. Wer war der Spieler?
Markus Probst.
Markus Probst. Und hast du eine Theorie, woran das lag, dass du immer knapp und immer gegen ihn ausgeschieden bist?
Tatsächlich nein. Also wir kennen uns seit Ewigkeiten, wir mögen uns, wir schätzen uns. Und ja, übrigens auch ein Spieler, der alle 3 Bahnarten ganz hervorragend spielen kann. Deutlich öfter deutscher Meister auf 3 Bahnen als meine Wenigkeit. Ich kann es nicht erklären. Das ist, glaube ich, einfach so passiert.
Okay. Sprechen wir mal über die offizielle Bestleistung. Eins vorneweg noch, ich weiß, dass auch Schere- und Bohle-Spieler den Podcast hören, aber da bislang nur Klassik-Themen vorkamen und ich einfach aus dem Klassik-Kegel noch komme, ist natürlich der Großteil der Hörer auf den breiten Bahnen unterwegs.
Selbstverständlich.
Deswegen werden wir jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen auf die anderen beiden Sektionen eingehen. Aber das kann ich versprechen, in Zukunft wird es auch mal reine Schere oder auch mal reine Bowle-Themen geben und vielleicht irgendwann auch mal Bowling. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei dir und den 3 verschiedenen Bahnarten. Was ist denn so ein Spitzenergebnis im auf den 3 verschiedenen Bahnarten? Also klar, Klassik wissen wir, 700 irgendwas auf 120 Wurf, aber bei Schere und Bohle, wie ist das einzuordnen, deine Bestleistungen dort?
Also auf Bohle ist das, glaube ich, schon sehr im oberen Bereich. Ist Bohle gerade, Bohle und Schere sind, was die Ergebnisse angeht, deutlich schwieriger gestrickt, weil da sehr viel mit der Kehlung gespielt wird, sehr viel auch Unterschiede in der Bahnpflege sind. Also ich würde sagen, ein gutes durchschnittliches Ergebnis auf Bohle ist der 900er. Ähnlich ist es bei Schere, da geht es so bei den 800 dann los. Das ist so der erste Step, den man überspringen möchte. Die Top-Bundesliga-Spieler in Schere spielen 900er und weit drüber. Und es ist vor kurzem auch die 1000, also ist auch keine... Ist eine Seltenheit, aber es passiert doch, dass die sehr, sehr guten Schere-Spieler über 1000 Holz spielen.
Auf welchem Spielsystem, also wie wird gespielt, diese 1000 zum Beispiel, wie viel Wurf?
Die Wurfanzahl ist überall gleich, also überall 120 Kugeln. Auf Bohle sind es 120 Wurf nur volle und Schere ist genauso wie beim Classic 15 Wurf in die volle Gasse und 15 Wurf ins Abräumen und dann über 4 Bahnen.
Also Schere 1000 bei 120 Wurf volle Abräumen.
Neuner ohne Ende. Naja, das ist 15, also insgesamt 60 Wurf volle und 60 Wurf abräumen. Also das ist genauso wie bei Schere, wie bei Classic. Und also es kann dir durchaus passieren auf den richtigen Anlagen, dass der Heimspieler dir im Räumen mal eben 15-9 vor die Füße legt und dann hast du da keine Chancen mehr.
Das wäre ja wunderbar, wenn man das als Klassikspieler dann auch auf die breite Bahn übertragen könnte, aber das ist, glaube ich, nicht, es ist nicht so einfach, aber, sonst wird es ja funktionieren.
Genau das ist ja das Schöne, dass es halt so unterschiedlich ist. Ich liebe das.
Bei der Bowle hast du auch gesagt 120 Wurf. Es gibt aber in beiden, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, noch zusätzliches Wertungssystem. Klar, beim Klassikkegeln kennen wir die Punkte, Mannschaftsduell, pro Spieler 4 Satzpunkte oder pro Duell 4 Satzpunkte und dann der Mannschaftspunkt und das Ergebnis 2. Wie ist es bei Bowle und Schere?
Also bei Bowle ist es so, ja, bei Schere ist es eigentlich auch so, dass der beste Spieler im Spiel halt eben je nach Mannschaftsstärke, also bei Bowle ist in der Bundesliga sind es 6er Mannschaften, da kriegt also der beste Spieler 12 Punkte, der schlechteste Spieler 1 Punkt, gewinnt die Auswärtsmannschaft 32 Unterpunkte, gewinnt die den Unterpunkt, also gewinnt, also verliert dann dementsprechend 1-2. In der Schere ist es so, dass die Auswärtsmannschaften 31 Punkte holen müssen, um dann den Zusatzpunkt zu gewinnen.
Okay. Also etwas komplexer. Wie siehst du das? Du bist ja jetzt im Klassikkegeln zu Hause mittlerweile auch angekommen, nicht zu Hause, aber zumindest angekommen, so rum. Es klingt für mich sehr komplex. Klar, wenn man spielt, wenn man es gewohnt ist, ist es normal, aber ist es nicht vielleicht ein bisschen zu komplex auch?
Ich finde es sehr verkomplizierend sogar, also sehr bezogen auf, dass die Streamings halt immer mehr Einzug nehmen, also tatsächlich auch im Bowle-Bereich. Und ich weiß, dass viele Zuschauer halt auch andere Bahnarten gerne gucken. Das ist für den Zuschauer sehr komplex und sehr, sehr kompliziert auch nachvollziehbar und eigentlich auch gar nicht darstellbar, wie ist es denn gerade jetzt im Zwischenstand. Man kann es nicht gut vergleichen als Zuschauer. Selbst in der Halle nicht, ist das manchmal sehr ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Das ist für mich einer der größten Punkte, der meiner Meinung nach im Kegelsport angepackt werden müsste, dass es einheitliche Spielsysteme gibt.
Und sich dann lediglich im Ergebnis unterschieden wird. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass du das schon gerne hättest, auch so Duelle, wie es im Klassikkegeln gibt, in den anderen Bahnarten. Gibt es da in die Richtung mal Bewegung? Hat sich da mal überhaupt jemand damit befasst?
Also ich weiß, dass so zu Corona, kurz vor Corona, kurz nach Corona im Schere-Bereich mal sehr, sehr über ein neues Spielsystem nachgedacht wurde. Ich sag mal so, ich komme aus dem Norden, da sagt man sehr gerne, was der Bauer nicht kennt, das frettert er nicht. Es gab sehr viel Widerstand in der breiten Masse gegen neue Spielsysteme, also Änderungen von alteingefahrenen Sachen. Ich denke, da ist sehr viel Arbeit nötig und aber es ist meiner Meinung nach, es muss stattfinden, um es für alle wirklich auch nachvollziehbar zu machen und vielleicht auch für Schere und Bowle ein Stück weit interessanter zu gestalten.
Und es interessanter zu gestalten, da hast du auch oder willst du einen großen Beitrag dazu leisten, da kommen wir nochmal am Schluss drauf. Und es ist auch nötig, denn nicht nur das Klassikkegeln verliert Mitglieder, es gibt bei Bowle und Schere auch. Und vor allem, was halt einfach fehlt, nicht die Mitglieder, die gehen, sondern dass kaum oder nur wenige nachkommen. Jetzt machen wir einen ganz großen Schritt zurück. Deine Karriere ist auch so ein Stück weit eine Reise durch eben diese drei Bahnarten und vor allem eine Reise durch die Bowle-Welt. Denn 1979 hast du mit dem Kegeln angefangen. Dein Heimatverein war damals FSV Alt-Alex in Hannover. Wie war das damals, das Kegeln mit in 1979?
Ah, total spannend eigentlich. Also wie gesagt, ich bin ein Keglerkind. Also mein Vater hat auch seit Kindesbeinen gekegelt, hat Kegel aufgestellt, wo es noch keine Stellautomaten gab. Also ich konnte gar nicht anders, als ich dann durfte, als er mich mitnahm, halt mit zum Kegeln zu kommen. Und ich kann mich fast sogar noch ein bisschen erinnern, so das erste Mal in diese riesen Halle reinzukommen. Also es waren 20 Bahnen über 2 Ebenen und alle Bahnen belegt, eine Geräuschkulisse war, also das alleine war schon
unvorstellbar, glaube ich.
Gib mir eine Kugel, ich will das auch irgendwie. Das war's. Also das war also total typisch. Früher natürlich noch geraucht ohne Ende auf den Bahnen, Servicekräfte, die tablettweise die Getränke serviert haben in die Räume. Also es war eine Stimmung, ja, also nahezu wie in einem Fußballstadion. Es war total klasse.
Du warst dort ein paar Jahre, fast 10 Jahre dort, bis 1987 und hast davon auch schon 2 Jahre zweite Bundesliga in der Bohle gespielt. Was waren das damals für Gegner? In welcher Region wart ihr damals mit der zweiten Bundesliga unterwegs?
Also das ist es geht immer sehr, sehr in Richtung Berlin. Es ist ganz, ganz viel Schleswig-Holstein dabei gewesen. Und das südlichste, müsste ich überlegen, war Göttingen, das so in dem Beritt.
Für dich ging es dann in Hannover noch zu einem weiteren Verein, VSK 71 Jupiter hieß der. Und persönlich finde ich es übrigens sehr schöne Namen, Alt-Alex, VSK 71 Jupiter. Also das waren damals schon schöne Vereinsnamen, hatte man im Fußball ja auch. Für dich ging es dann beruflich in eine Kegelpause bis 2000, also bis ins neue Jahrtausend. Und wer sich in der deutschen Historie so ein bisschen auskennt, damals gab es ja auch diese Expo und einen Kanzler auch aus deiner Heimatstadt, Gerhard Schröder. Und ja, die Expo war dann so ein bisschen der Tod für diese extrem große Kegelanlage in Hannover. Was war damals los?
Ja, das ist, also der Eigentümer wollte aus der Kegelhalle ein Parkhaus machen. Also es wurden händeringend Hotels, es wurden Parkplätze, es wurden Unterkünfte. Hannover war erst, es war ein Ausnahmezustand hier über auch die 2-3 Jahre vor der Expo schon. Und dem ist die große Anlage dann leider zum Opfer gefallen. Und am Ende ist es jetzt dann ein Hotel geworden.
Ja, aber keine Kegelbahn mehr. Und das ist das doch, was man so ein bisschen auch in der Kegelhistorie sieht, dass eben damals extrem große Kegelanlagen waren und mittlerweile auch im Klassik die händeringend gesucht werden für große Veranstaltungen. Du hast ja auch schon ein bisschen beschrieben, wie so das damals war. Und es war tatsächlich damals so, dass die Bahnen proppevoll waren.
Definitiv. Also war von montags bis samstags waren sie proppenvoll und samstags und sonntags waren dann Punktspiele in eigentlich allen Ligen. Also ich habe damals, ich müsste jetzt lügen, es war in der Hausliga E oder F angefangen. Also es war ein Ligabetrieb, der unvorstellbar war.
Und wie sieht es jetzt aus?
Ja, jetzt sind wir mit der Bezirksliga, ist es bei uns die unterste Liga, Bundesliga 1, 2, das ist die fünfte Liga, also es gibt im Bodensport haben wir 5 Ligen aktuell. Das ist verschwindend gering zu dem, was es mal war.
Du hast dann 2011, man sieht es auch auf deiner Brust, du bist nicht nur Fußballfan.
Das ist richtig.
Sondern du kegelst auch bei deinem Herzensverein, würde ich jetzt mal sagen. Wie kam das zustande?
Ja, das war tatsächlich, wir hatten mit ein paar Leuten 2010 immer mal wieder drüber gesprochen, irgendwas muss passieren. Es war damals auch noch eine Zeit, wo Damen- und Herrenmannschaften sehr getrennt waren, die Jugendarbeit sehr zentralisiert war. Und wir dachten so, irgendwas muss passieren, wollen wir irgendwas Neues machen, Dann hatten wir eine Landesmeisterschaft in dem Jahr. Möchte ich gar nicht weiter groß ausführen, sind so 2-3 Dinge passiert, die mich ein bisschen getroffen haben und tatsächlich auch dazu bewogen haben, damals auszutreten. Und es hat 2-3 Tage gedauert, wo ich dann so dachte, so, wenn ich jetzt 96 nicht anschreibe, dann passiert nie weiter was. Und dann war das so ein bisschen so der Wendepunkt, weiter kegeln oder eben vielleicht was ganz anderes machen. Und wieder erwarten hat es wenige Stunden nur gedauert, dass ich Antwort von 96 bekommen habe. Wir wollen, Mensch, wir haben doch da so eine 2-Bahn-Anlage, ist jetzt nichts Tolles, aber vielleicht kann man da so ein bisschen was aufziehen und wir richten die her. Und ja, und es hat sich sehr schnell ergeben, dass 96 das auch gar nicht so schlecht fand, eine weitere Abteilung mit in den e.V. mit zu integrieren, wo wir mittlerweile auch, ich glaube, 18 Abteilungen sind, sehr stark wachsend, kommen nahezu monatlich neue Abteilungen dazu, spannende Themen. Ja, und da entwickelt sich halt eben auch ganz, ganz viel. Und so ist es dazu gekommen, dass ich 2011 die Abteilung 96 Sportkegeln gründen durfte.
Du kamst damals von den Rivalen Hannover, wo du vorher 5 Jahre lang gespielt hast. Auch wieder so ein Name, Rivalen. Das hieß damals für dich ein Abstieg von der ersten Bundesliga in besagte Bezirksliga, also siebte Liga. Und mittlerweile spielt er in der vierten Liga, also seit ein paar Mal schon aufgestiegen. Wenn man jetzt Hannover 96 hört, Klassik-Kegler denken da sofort an FC Bayern München, die bekannte Bahn an der Säbener Straße, die nicht nur vom Namen her vom FC Bayern München Kegeln auch bespielt wird, sondern eben auch im Keller des Vereinsheims im Prinzip ist, unter der Trainingshalle der Basketballer auch. Wie nah bist du mit deinen Hannover 96 Keglern an den Profifußballern dran, räumlich und auch so organisatorisch?
Also sowohl als auch getrennt. Also
sehr weit weg.
Wir sind Luftlinie 6 Kilometer ungefähr weg vom Stadion. Wobei das Vereinszentrum des EVs in Sichtweite des Stadions ist. Also mein zentraler Anlaufpunkt zur Verwaltung und Co. ist halt tatsächlich Nähe Stadion. 96 ist, wer den Fußball so ein bisschen verfolgt, immer wieder so ein bisschen in der Diskussion, sage ich jetzt mal. Also wir sind aufgebaut in einem sogenannten Zwei-Säulen-System. Das heißt also der Profibereich und der EV-Bereich, der das ganze 96, die ganze 96-Familie halt eben abbildet. Aber Kontakt zu den Fußballspielern selber haben wir leider nicht.
Okay. Wie lief die Gründung damals ab? Hast du dann in der Zeitung inseriert? Online war das ja 2011, trotzdem schon, aber irgendwie, wie hast du Menschen erreicht, die jetzt mit dir in der Kegelabteilung spielen?
Ja, also die Gründung selber war eigentlich also bei 96 sehr einfach. Das ging über E-Mail-Verkehr und dann über persönlichen Kontakt. Und die Spieler, also wir waren 8 Gründungsmitglieder damals, die das gegründet haben. Und mittlerweile sind wir inklusive Passiver auch knapp unter 40. Also immerhin sehr, sehr gut gewachsen über die Zeit, würde ich sagen. Alles Spieler, die man kennt über die Jahre, auch tatsächlich viele, die dann uns verlassen haben und aber trotzdem weiter als aktive Mitglieder dann dabei bleiben, was uns dann eigentlich auch zeigt, dass wir eine gute Arbeit hier machen.
Du hast die ganze Zeit immer 3 Bahnen gespielt. Du hast es vorher noch kurz angeschnitten. Der Gegner, gegen den du 4-mal oder 3-mal ausgeschieden bist, hat auch deutscher 3-Bahnen-Meister geworden. Was hat es denn mit dem 3-Bahnen auf sich?
Also es ist halt ein Wettbewerb, wo man in 120 Kugeln wirklich eben alle 3 Bahnarten bespielt und das wirklich sehr, sehr komplex ist und ja, es einfach total Spaß macht in dieser großen Halle. Leider haben wir nur noch Wolfsburg mit der 3-Bahn-Anlage, wobei es früher auch mit Braunschweig und Kassel, glaube ich, eben Berlin auch gar nicht so wahnsinnig viele von dieser Sorte gegeben hat. Das sind immer so besondere Highlights. Also man trifft mitunter auch mal Klassikspieler, Schere-Spieler, die sich dann zu den Meisterschaften dann eben auch qualifizieren. Ja, das ist so ein bisschen so ein Pool von Kennenlernen, ne? So eine Art Social Media von früher, sagen wir es mal so.
Schöne Beschreibung. Heißt, das Spielen dann, kann man sich da bewerben? Wie kommt man dazu, dass man dort eben mitspielen darf um einen Titel?
Ja, also tatsächlich, also es ist so, dass das 3-Bahn-Spiel selber ist der Bohle unterstellt. Das heißt, wir müssen tatsächlich über Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften uns qualifizieren. In den anderen Landesverbänden ist, also in den anderen Sektionen ist es so, dass jeder Verband ein Grundstartrecht hat. Also klar kann man sich, also da kann sich dann, also kann man sich bewerben, kann dran teilnehmen. Und sollten das mehrere sein, muss der Verband entscheiden, wen sie da jetzt quasi abstellen. Leider ist es eher so, dass die meisten Verbände sagen, das nehmen wir nicht auf uns, das möchten wir nicht. Keine Ahnung, ob es an der Bohle liegt, die halt eben im Süden überhaupt gar nicht vorhanden ist. oder die Reisen zu weit sind, sicherlich über die Bundesligaspieler, die eh schon tausende Kilometer im Jahr hinter sich bringen, sagen, okay, das ist ein Wettbewerb, der ist für uns nicht interessant genug, ich kann es nicht sagen, aber in letzter Zeit sind es immer wieder Vereine, auch aus Bayern zum Beispiel ist Landau bei der Deutschen Meisterschaft gewesen. Vielleicht auch so ein bisschen hintergründig, dass der ein Wolfenbütteler Kegler nach Landau gezogen ist und dort das so ein bisschen auch in die Hand genommen hat. Also die Kontakte werden aktuell, sie werden immer breiter gestreut und über das Wolfsburger Vierbahnturnier zum Beispiel ganz, ganz viele Klassikspieler, Schere-Spieler dabei, die wir halt auch tatsächlich ermutigt haben, Mensch, kommt doch mal zur Deutschen Meisterschaft Dreibahn, es macht Spaß, schaut's rein, trefft uns wieder, es ist total toll.
Gerade diese persönlichen Kontakte sind ja auch immer so der Grund, warum sowas auch am Leben gehalten wird. Also ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen, dass es auch weiter wächst und dass vielleicht auch mal große Namen dort kommen. Würde mich schon mal interessieren, wenn der gestandene Klassik-Nationalspieler da auch spielen. Natürlich bei den Vierbahnen in Wolfsburg ist, glaube ich, die deutsche Nationalmannschaft immer mit einer Delegation, Klassik-Nationalmannschaft auch mal dabei, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber warum nicht häufiger machen und nicht sowas etablieren? Wird, glaube ich, den Sportarten oder den Sektionen eher auch helfen. Du bist dann 2019 offiziell auch in die Schere reingestartet, hast beim TSV Salzgitter angefangen, Schere zu spielen, zweite Bundesliga und dann auch erste Bundesliga. Wie war denn so der Umstieg für dich von Bohle zur Schere?
Also wie kann man sagen? Also als so Spielsystem, Art und Weise, das hat mir, glaube ich, keine großen Schwierigkeiten gemacht. Natürlich sind es deutlich mehr Fahrwege gewesen. Wir sind tolle Jungs in Salzgitter, haben mich da sehr gut aufgenommen und natürlich muss ich auch immer dazu sagen, also es hört sich immer so schön an, ich habe in allen drei Bundesligen gespielt. Ich bin weder in der Schere noch in der Klassik jetzt Stammspieler einer ersten Mannschaft. Also das ist, ich bin dann auch immer teilweise, also gerade jetzt auch bei Klassik wie die Jungfrau zum Kind zu dem Einsatz gekommen, war überhaupt nicht geplant, hat sich den Tag so ergeben und dann war es halt eben so.
Gleich noch drüber.
Und in der Schere, ja, halt im Training, so oft ich es konnte, nach Salzgitter fahren von Hannover, sind von mir ungefähr anderthalb Stunden Fahrweg hin und dementsprechend auch zurück. So gut es eben ging, Training. Ja, und dann hatte ich diverse Auswärtseinsätze für Salzgitter in der zweiten und der ersten Liga dann tatsächlich.
Und dann kam einige Jahre später, zwei Jahre später genau, das Kapitel KV Wolfsburg dazu. Du hast schon gesagt, dort kann man alle vier Bahnarten spielen. Es ist auch mittlerweile deine Lieblingsbahn, wie wir seit ein paar Minuten wissen, die ja auch renoviert wurde. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass der KV Wolfsburg da auch ordentlich was tut, damit die Kegelbahn eben so ist oder so bleibt, wie sie ist. Was ist da passiert?
Genau, da ist also zu klar, also der Kontakt, wie gesagt, besteht seit Kindheit, auch zum aktuellen Vorsitzenden Matthias Händel schon Ewigkeiten eine super tolle Verbindung. Und es ist halt so, dass sie zu Corona-Zeiten sehr, sehr viel gemacht haben, die Leerzeiten in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, genutzt haben, um die Bahn herzurichten. Wie bekannt, klar, wurde angesagt, dass die Klassik auf Platte umgebaut werden muss. Das ist in der Zeit passiert. Bohle und Scherebahn sind komplett neu nochmal abgezogen worden. Die Anzeigetechnik wurde einheitlich gestaltet. Somit ist es, die Bowlingbahnen wurden tatsächlich auch nochmal, es wurden vier Bowlingbahnen nochmal, gebrauchte Bowlingbahnen organisiert, die auf die alten eingebaut wurden. Sodass da jetzt also eine hervorragend gepflegte Anlage auch in allen Sektionen bespielbar ist.
Kommt es auch an? Wird es auch angenommen? Wie ist so die Auslastung der Bahnen?
Was die Freizeitkegler angeht, kann ich mich tatsächlich nicht aus dem Fenster lehnen. Das weiß ich nicht. Aber eigentlich ist, wenn wir zum Training da sind, das ist tatsächlich irgendwo auf irgendeiner Bahnart ist immer was los. In dem Fall sind es 8 Schere, 4 Klassik, 4 Bowle und 4 Bowlingbahnen. Sind wir ähnlich wie bei der 40-Bahn-Anlage früher so eine Auslastung. Je größer die Anlage, desto schwieriger. Das stelle ich jetzt einfach mal so im Raum. Aber so das 4-Bahn-Turnier, wenn wir mal, es gibt ja das offizielle DKB-4-Bahn-Turnier und das vereinseigene Bahnturnier, was 4 Wochen früher stattfindet. Das explodiert geradezu über die letzten Jahre mit den Teilnehmerzahlen, wo aktuell zum Beispiel, wo wir sagen, kommen wir mal die Spitzenkräfte, die Heiligenhäuser, Red Lions letztes Jahr da waren, also auch mit André Laugmann als Weltmeister bei diesem 4-Bahn-Turnier dabei gewesen, mit seinen Mannschaftskameraden, damals aktierende Schere deutsche Meister gewesen. Also die Kreise schließen sich immer mehr, würde ich sagen, und man lernt sich immer besser kennen, und solche Turniere sind fürs Überleben des Kegelsports extrem wichtig.
Ich finde, man merkt es dir auch an, dass es eigentlich das ist, was dir am Kegelsport gefällt, dass du extrem für das Kegeln lebst. Du hast es vorhin gesagt in deinem Beruf, du bist mittlerweile auch beruflich dort tätig. Also ich finde, wenn du sprichst und wenn du das so erzählst, da ist extrem viel Leidenschaft drin und viel Liebe zum Kegelsport.
Dankeschön.
Ein Kapitel fehlt noch, beziehungsweise ein Meilenstein. Wir haben jetzt KV Wolfsburg eben seit 2021. Und dann war dieser eine Samstagnachmittag in Freital, der dich jetzt zum ersten Spieler macht, der alle 3 Bundesligen gespielt hat. Was war da los und warum warst du überhaupt dabei?
Ja, muss tatsächlich vielleicht nochmal vorgreifen zu dem, was kommt. Da ich aktuell im B-Trainer-Lehrgang im DKBC bin, habe ich eine Abschlussaufgabe zu erledigen, selbstverständlich. Und mein Meisterstück ist ein Spieler der Mannschaft. Und ich habe es ganz einfach nutzen wollen und habe gefragt, ob ein Platz im Bus frei ist, ob ich meine Analysen direkt vor Ort machen kann, um Kugellaufzeiten, Bewegungsabläufe halt deutlich besser analysieren zu können. Und es hat sich leider so ergeben, dass 2 Stammspieler an diesem Spieltag nicht mitspielen konnten aus verletzungstechnischen Gründen. Somit bin ich als 7. Mann mitgefahren, wollte es eigentlich eben für meine Analysen nutzen. Ja, und das ich sage tatsächlich leider so für den Kollegen, wo ich meine Analysen machen wollte, ich dann nach 60 Wurf eingewechselt wurde und eben zu meinen ersten Bundesliga-Klassikkugeln gekommen bin.
Wie viel waren es dann auf die 60 Wurf?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich weiß es nicht. Also ich habe beide Sätze verloren, das weiß ich. Aber ich glaube, ich habe mich gar nicht so schlecht geschlagen.
Okay. Wie viele Klassik-Einsätze sollen denn und dürfen denn noch folgen für dich? Wie ist denn so der Stand aktuell?
Es ist tatsächlich so, dass ich, weil es ist nicht darstellbar, alle 3 Bahnarten gleichzeitig zu spielen, den DSV Salzgitter zum Jahresende jetzt verlassen werde und da deutlich mehr Augenmerk auf die Klassik setzen werde. In der Bowle haben wir nur ganz, ganz wenige Punktspiele, sodass das Hauptaugenmerk tatsächlich im Moment immer mehr auf der Klassik liegen wird.
Du hast es erwähnt, deinen B-Trainerschein machst du aktuell. Du machst ihn im DKPC und sogar in Bayern. Wie kam das zustande?
Das kam so zustande, dass ich bin seit einigen Jahren Lehrwart in der Bohle in Niedersachsen. Und es gab immer wieder Forderungen meinerseits, bitte mach doch mal einen B-Trainer-Lehrgang. Ich brauche den dringend als Lehrwart. Es verkompliziert die ganze Sache, eben nicht den B-Trainer zu haben. Und das hat über Jahre halt nicht geklappt, dem DBKV einen Lehrgang herzustellen. Und dann kam die Ausschreibung vom DKBC. Ich habe davon Wind bekommen und quasi meinem Verband gesagt, so Freunde, ihr schickt mich da jetzt hin, ich will das jetzt machen. Oder ich mache halt eben, was das Lehrwesen angeht, wahrscheinlich eine große Pause. So ist das zustande gekommen. Und dann habe ich quasi den Lehrgang begonnen im DKBC.
Wie läuft es aktuell? An welchem Punkt stehst du jetzt im Ende November 2023?
Ich stehe tatsächlich einen Tag vor der Fertigstellung meines Meisterstücks. So haben es Christian und Bernd genannt, dass ich es morgen versenden kann. Und dann ist ja im Dezember jetzt die Prüfung in Bamberg. Da werden wir uns alle wieder treffen. Ganz, ganz tolle Truppe übrigens. Gruß an alle. Und wir werden das rocken und viele neue B-Trainer im DKBC haben.
Die Lehrwarte aktuell sind Bernd Hörmann und
Christian Wolf.
Christian Wolf, genau. Die ja vor einiger Zeit das Zepter übernommen haben und das jetzt eben im BSKV machen. Also, Trainerschein, es läuft so ein bisschen auf dein großes Projekt, das du auch zu Beginn angerissen hast mit Viktoria Fürth, mit Matthias Schnetz, das Thema Schwarzlicht hinaus, Jugendarbeit. Du willst eben auch was für den Nachwuchs tun und aktiv dafür sorgen. Wie läuft es aktuell bei deiner Jugendarbeit im Bohle-Bereich?
Ja, also im Bohle-Bereich habe ich tatsächlich deutlich mehr Hürden zu überwinden vielleicht, also weil die Akzeptanz bei den Jugendlichen, ich glaube, das geht quer durch die Sektion, nicht mehr so hoch ist. Wir haben ganz, ganz viel Konkurrenz mit den Trendsportarten, das ist natürlich so. Hannover ist vielleicht nicht die größte Großstadt, aber immerhin doch noch eine Großstadt. Somit ist das Angebot an Sportaktivitäten hier natürlich noch mal deutlich größer. Und die Idee ist halt, wir müssen über, sei es auch immer über Ferienkarkegeln, über Social Media, über Dinge, die wir sicherlich erörtern müssen, Kinder in die Hallen zu bekommen. Und wenn wir sie in der Halle haben, und da ist die Bohle deutlich unmoderner als die allermeisten Klassikbahnen sozusagen, müssen wir schauen, dass wir sie, wenn wir sie in der Halle haben, halt auch in der Halle behalten und motivieren können, in einem tollen Team dann auch den Sport zu betreiben. In Hannover früher zu meiner Jugend, wir waren, ich weiß es gar nicht, 70 Jugendliche durch alle Altersklassen bis zu den, das war Irrsinn. Und die meisten Vereine machen gar keine Jugendarbeit bei uns. Und die allermeisten haben, wenn sie Glück haben, 1, 2, 3 Jugendliche. Das das versuchen wir halt vorzuleben, zu kommunizieren, Freundschaften zu schließen, dass die Jugendarbeit dort deutlich vorangetrieben wird, weil ohne die Jugendarbeit geht es nicht weiter. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
Der Meinung bin ich auch. Das ist, denke ich, klar geworden in der Episode mit Matthias und Susi Straub, die ja beide in Mittelfranken sehr gute Arbeit leisten und von denen du auch so ein bisschen inspiriert geworden bist. Wie viele Jugendliche habt ihr aktuell?
Ich habe wechselnd, also ich habe jetzt wieder 2 gehabt, die in den Juniorenbereich aufgestiegen sind. Wir liegen tatsächlich um zu 10.
10 ist ja eine gute Zahl. Klingt jetzt natürlich, wird jetzt das Nachwuchsproblem in der Bohle nicht lösen, aber ein Anfang ist gemacht und vielleicht fühlen sich ja andere Vereine dann auch wieder dadurch ein bisschen inspiriert und motiviert, dass du vielleicht auch als Lehrwart da entsprechend auch für die Trainerbasis entsprechend sorgen kannst. Die Kegelbahnen, wenn man es jetzt so sieht, und du hast es ja gesagt, Attraktivität ist bei Bohlebahnen eher schwierig. Man hat immer irgendwie den Teppich neben den Holzbohlen. Das ist jetzt nicht wie im Klassikkegeln, dass da bunte Laufflächen eingebaut werden können. Und Schwarzlicht ist so ein bisschen das Einzige, was du machen kannst. Was ist deine andere Strategie, zu sagen, okay, ich hole die Jugendlichen und sie bleiben auch hoffentlich da?
Ja, also am Ende, ich weiß nicht, ob ich da jetzt den Fußballlehrern so ein bisschen auf den Fuß trete. Also die erste Kunst ist tatsächlich, die Kinder in die Hallen zu bekommen über diverse Geschichten. Also wir in Hannover machen ganz, ganz viel zu allen Ferien mit Ferienkegeln. Das ist in Hannover, ist das Feriencard-Programm sehr, sehr gut gestrickt, mittlerweile auch online buchbar. Das macht's für die Kinder einfacher. Ich musste mir damals noch so ein kleines Heftchen kaufen mit Abreißcoupons und durfte mich dann da einbuchen. Social Media hilft uns sicherlich auch sehr. Da natürlich auch mal Dank an meine 96 Kollegen in der Verwaltung, dass das natürlich auch deutlich professioneller aussieht als vielleicht bei dem einen oder anderen. Das macht es vielleicht ein kleines bisschen einfacher, aber am Ende des Tages ist es immer so, egal wie viele Jugendliche kommen, es liegt immer am Trainer, an den Personen, die das Training gestalten. Wie kommuniziert man, wie geht man mit Kindern um? Und da gibt's kein Rezept für das. Das ist so ein bisschen dieser grüne Daumen. Ich muss eine Affinität für Kinder haben und muss das Kegeln auch beibringen wollen und können. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Mhm. Inklusion spielt bei dir auch ein Thema, oder?
Definitiv. Bei uns ist es so, dass der Hauptverein oder der Haupt-EV in Hannover seit Anfang des Jahres einen fest eingestellten Inklusionsmitarbeiter hat und wir tatsächlich einen sehr, sehr guten Kontakt haben über die Lebenshilfe in Hannover. Also das ist ähnlich wie bei Kegler. Die kennen sich untereinander tatsächlich fast alle und die Gruppe Inklusion bei uns wächst tatsächlich auch monatlich bei uns. Hat angefangen mit einer komplett blinden Dame, die bei uns angefangen hat, über eine Lebenshilfegruppe, die jetzt dabei ist. Und ja, das ist auch so ein kleines Schneeballsystem. Oh, ihr macht das da bei 96, das ist ja super. Da gilt es halt nur, die Fahrten zu organisieren, wie kommen die hin? Und dann ist es genau das Gleiche wie bei den Kindern. Wie kann ich sie motivieren? Ist das was für mich? Weil gerade auch in der Inklusion ist das Thema Bewegung, was ich jetzt wieder beim Lehrgang auch noch sehr gut kennenlernen durfte. Motorik ist da natürlich nochmal ein extra spezielles Thema.
Wie bringt man einer komplett blinden Person das Kegeln bei?
Tja, das ist tatsächlich total cool. Also es liegt an der Person wieder selber natürlich. In dem Fall total spannend. Also sie lässt sich auch die Kugeln gar nicht anreichen. Sie macht alles zu 100% komplett alleine. Und ja, wie kann ich das? Die haben natürlich komplett anders geschärfte Sinne. Ne? Also ich habe hier, und das habe ich eben auch auf dem Lehrgang kennengelernt, halt so einen kleinen Pokerchip vorne hingeklebt, wo sie halt mit ihrem linken Fuß in dem Fall, dass sie halt einen Standpunkt fest findet. In der Bowle gibt es tatsächlich noch diese uralten Riffelanläufe, daran kann sie sich sehr gut orientieren. Ja, und das wird tatsächlich von Woche zu Woche besser, wo du sagen kannst, hey, das sieht total aus wie Kegeln. Also sie macht es natürlich nicht mit 3 Schritten, ist klar, sondern aus dem Stand mit Schwung, aber total toll zu sehen.
Und sie kriegt ja jetzt kein Feedback, wie viel Kegel sie getroffen hat, was ja das Kegeln ein Stück weit auch ausmacht. Oder wie findet sie das raus, was sie getroffen hat?
Ja, also erstmal macht sie es ja immer in Begleitung. Also ich sehe zu, dass ich halt auch immer dabei bin. Aber ja, so ein kleiner Vorteil sind die bauchigen Pins bei uns, also die wir tatsächlich bei uns in der Anlage auch verbaut haben. Bis auf die Nachfaller kann sie tatsächlich relativ gut hören, ob es jetzt eine 5 oder eine 6 war, sicher nicht, aber sie kann das sehr gut einordnen, was das, ob es ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis war.
Respekt, Respekt. Also, mach weiter so. Das ist ein tolles Projekt, eine tolle Geschichte und vielleicht auch irgendwann mal eine eigene Podcast-Folge. Wert das Thema Inklusion im Sportkegeln kommt wie immer bei dem Thema Inklusion vermutlich viel zu kurz. Aber es gibt einige Projekte, ich glaube der KSV Rossitz im Altenburger Land, die sind auch stark mit dabei. Also vielleicht ist, nicht vielleicht. Es ist gerade ein neues Podcast-Thema bei mir entstanden. Muss ich mir aufschreiben. Du bist seit 1.11. auch Mitglied bei einem weiteren Verein im Klassik. Welcher Verein ist das und wie kam das zustande?
Ja, das ist zustande gekommen, logischerweise über den B-Trainer-Lehrgang. Nicht nur tolle Lehrwarte und in dem Zuge auch den Olli Scholler kennengelernt, der seinen Teil beim letzten Lehrgang dabei hat. Also Gruß an Olli, hallo. Im Lehrgang sind Katrin und Axel Schondelmeier. Und ich glaube, kann sagen, wir haben uns von der ersten Sekunde an, also wir kennen uns über Facebook schon länger, aber weißt du selber aus eigener Erfahrung, Facebook-Freunde hat man meistens sehr viel mehr als tatsächlich in live. Ja, ich glaube, wir haben uns von der ersten Sekunde an perfekt verstanden und haben uns auch in den Arbeiten, in den Trainingseinheiten total unterstützt, kennen und schätzen gelernt. Ja, und das war für mich irgendwie auch eine Herzensangelegenheit, da halt Mitglied zu werden.
Wie lange fährst du nach Unterhammersbach?
Wenn ich denn fahren würde mit dem Auto, boah, also 7 Stunden bestimmt, würde ich mal schätzen. Mit dem Zug mag es ein bisschen länger sein.
7 Stunden mit dem Auto Ist eine lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ob du die Zeit dafür hättest. Ich bin mir aber sicher, du würdest sie dir dann nehmen. Du bist, das hast du ja gesagt, mittlerweile als Eventmanager auch mit dem Sportkegeln eng verbunden, hast teilweise 50 Stunden Wochen und auch jetzt ein hartes Wochenende hinter dir. Wir zeichnen die Episode am Montag auf. Was ist deine berufliche Heimat gerade? Was machst du?
Ja, also ich bin in der Lokalität, wo wir mit 96 also schon beheimatet sind seit mehreren Jahren, hat ein Betreiberwechsel stattgefunden vorletztes Jahr. Hat sich jetzt im Restaurant auch sehr viel bewegt. Gerade jetzt letzten Donnerstag große Neueröffnung gehabt. Und wir sind halt, wie gesagt, dort mit 96 zu Hause und über die Lokalität finden dort mittlerweile auch online möglich eben Buchungen für Kegelgruppen statt, die ich halt eben bestmöglich betreue. Ich organisiere eigene Turniere, so das ist halt das. Ich mache den Service natürlich auch, also serviere dementsprechend auch noch Essen und Trinken dabei, aber halt eben in der Lokalität angeschlossen zu unserer Kegelbahn, also beziehungsweise die Kegelbahn angeschlossen an die Lokalität. Ich denke, da ist eben auch am Ende des Tages tatsächlich der Kreis wirklich rund geworden, wo ich sagen kann, da fühle ich mich sowohl als auch zu Hause, wo ich dann extra noch Zeiten investieren kann. Das werde ich sehen, aber gerade nochmal bezogen auf Unterhammersbach gerne als unterstützendes Mitglied und die Fahne hier im Norden hochhaltend.
Sehr, sehr schön. Das Rundum-Sorglos-Paket bekommt man bei dir. Also man kann das Kegeln lernen, wird von dir versorgt mit Essen und Trinken und du kümmerst dich auch noch um die Kegelbahn, dass da entsprechend auch ja was geboten ist mit Schwarzlicht und Co. Also sehr, sehr cool. Kommen wir zur letzten Frage, die in drei Sparten unterteilt ist. Mich würde interessieren, wie du die Zukunft des Sportkegelns siehst. Und beginnen wir mal mit der Sparte Bowle.
Mal sektionübergreifend, schwierig, aber nicht hoffnungslos, würde ich behaupten. Also die schwierigste Bahnart ist meiner Meinung nach die Bowle, weil durchgängig die Anlagen nicht sehr modern sind. Das mit Ausnahmen natürlich immer wieder. Teilweise wirklich noch, eigentlich, ich würde sagen, durchgehend fast, kennt ihr aus der Klassik vielleicht auch früher noch diese alten grünen Spellmann-Anzeigen. Das ist für viele noch der Standard. Manche rüsten da mittlerweile nach, aber das hat natürlich sehr, sehr lange gedauert und je länger man wartet, umso mehr muss man modernisieren, umso teurer wird es. Und das ist gerade in der Bowle auch so ein bisschen der Punkt des Kegelheilens. Heilen Sterbens. Und hier sind wir wieder. Nächster Schritt, Kegelhallen sterben. Kegler wissen nicht mehr wohin oder überlegen sich, höre ich auf oder nehme ich nochmal Fahrten auf mich. Also da ist, glaube ich, dass die schwierigste Sektion ist die Bowle.
Glaubst du, dass die Bowle, ja, dass dieser Trend nochmal umgedreht werden kann, so wie du es jetzt gesagt hast, mit Investitionen nicht getätigt, irgendwie jetzt zu spät dran? Kann man das nochmal umkehren oder muss man sich damit abfinden?
In der Breite weiß ich nicht. Also natürlich gibt es ganz, ganz viele Vereine, die sich diesem Thema stellen. Also da stelle ich mich auf gar keinen Fall nach vorne. Also in Mecklenburg-Vorpommern passiert sehr viel. In Sachsen-Anhalt passiert sehr, sehr viel. In Niedersachsen versuchen wir so ein bisschen den Trend auch ein bisschen voranzutreiben. Aber ist wie mit einem, am Ende liegt es tatsächlich an den Vereinen selber. Wollen sie, haben sie die Manpower da auch oder Interesse, Jugendarbeit, Inklusion, was auch immer zu machen, dann wird es funktionieren. Dann kann man Fördergelder akquirieren, dann kann es vorangehen.
Und was macht dich bei der Schere optimistischer, dass es da nicht so aussieht, wie es bei der Bowle aktuell aussieht?
Ja, also in allererster Linie schon mal ein etwas attraktiveres Spielsystem als bei der Bowle. Es ist lange nicht so, geht schon mit dem Abräumen los, ne? Also das ist ja bei Bowle halt eben nicht möglich. Das ist halt eher doch ein bisschen monoton. Aber es sind nicht so wahnsinnig viele Großanlagen, auch sehr, sehr viele Vierbahn-, Sechsbahnanlagen, die deutlich besser zu pflegen sind, die ein Stück weit einfacher zu modernisieren sind. Also die Anlagen, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, waren in einem absoluten Top-Top-Zustand, was die Kegeltechnik angeht. Was man mit Farbe an der Wand manchmal alles erreichen kann, das muss jeder Verein für sich selber entscheiden. Aber die Art des Kegelns und die Hallen selber machen mich bei Schere deutlich optimistischer als in der Bohle.
Und die letzte Sektion, über die wir heute gesprochen haben, Klassik, für dich auch der letzte Meilenstein ja gewesen. Du hast ja jetzt eine enge Verbindung unter Hammersbach, Fürth, auch mit dem Trainerschein. Wie siehst du die Zukunft des Klassik-Kegelns?
Ja, natürlich auch da liegt es an den Personen, an den handelnden Personen, gar keine Frage. Aber Fakt absolut ist das Spielsystem, die Streaming-Dienste, die Kommunikation untereinander, natürlich die nationalen, die internationalen Wettbewerbe, also sowas wie ein Pokalkegeln gibt es bei uns zum Beispiel überhaupt gar nicht. Also das ist halt deutlich enger vernetzt, deutlich moderner und ja halt auch durch die internationalen Ebenen auch viel, viel interessanter natürlich.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wiederhole mich zwar, aber bei dir steckt extrem viel drin und vor allem Herzblut für das, was du tust. Das braucht, denke ich, auch in den Phasen, in denen sich alle drei Sektionen befinden. Es sind unterschiedliche Herausforderungen. Wir haben jetzt, denke ich, über vieles gesprochen. Ich hoffe, dass es vielleicht auch ein Impuls sein kann, um eben für mehr Vernetzung in den anderen Sektionen zu sorgen und zu sagen, okay, wir setzen uns an einen Tisch und schauen wirklich, wie wir das Kegeln, die einzelnen Sparten, aber auch den gesamten Sport nach vorne bringen. Und ich bin mir sehr sicher, dass du bereit wärst, einer am Tisch zu sein. Wünsche dir auf jeden Fall für deine weiteren Projekte, für die restliche Saison alles, alles Gute. Und freue mich auf ein Wiedersehen.
Sehr gerne. Ich freue mich auch. Vielen lieben Dank.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.